Hände hoch, das ist ein Überfall. Willkommen zur 358. Folge des Sneakpods. Wir besprechen heute für euch den Film Tödliche Entscheidung. Der lief nicht in der Sneak, jedenfalls nicht bei uns in der Sneak. Trotzdem mit mir hier unser Gangster-Boss, Robert Krüger.
Hallöchen. Und Stefan Giesbert muss gucken, dass er hier nicht erschossen wird.
Hallöchen, was ist denn das für ein Gangster-Boss?
Howdy. In dem Film kommen auch keine richtigen Gangsterbosse vor.
Tödliche Entscheidung. Warum warst du nicht in der Sneak?
Weiß ich nicht. Es ging zeitlich alles irgendwie nicht auf. Ich wollte zwar erst noch, aber dann, hat es nicht hingehauen. Das ist ja überhaupt heute hier so eine Folge zwischen Tür und Angel, wo wir weder einen Sneak-Film gesehen haben, noch großartig Zeit für die Aufnahme haben. Und eigentlich, wir können nicht mal trinken, weil es früher Morgen ist.
Und es ist auch gar keiner da. Wir haben jetzt, nachdem wir eine kurze Beschwerde bekommen haben, dass die anderen ja nicht mehr mit dabei sind, noch versucht, jemanden dazu zu holen. Aber die Claudia reist, der Christoph ist arbeiten im Wald, mit dem habe ich gestern länger telefoniert. Und der Martin ist auf einer Familienfeier. Zack.
Zack, alle weg.
Morgen bist du nicht da und ich bin auch nicht da und heieiei. Trotzdem, liebe Hörer, ihr werdet was hören, ihr werdet Filmbesprechungen hören, wir werden ein bisschen aus unserem Leben erzählen, wir werden euch, was ist dieses EOS Peak? Da werden wir jedenfalls drüber reden. Und wir werden eine Hörerfrage beantworten. Na, also, was will man denn mehr? Tödliche Entscheidung. Worum ging's?
Unser Skype ist heute schon wieder so ein bisschen broken irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wir haben jetzt heute trotzdem
keinen. Warum haben wir keinen Double Ender?
Wir haben
eine Beschwerde von unserem Hörer. Ich weiß seinen Namen gerade nicht.
Felix, glaube ich. Bekommen. Warum machen wir keinen Double Ender? Weil du zu faul bist, auf Aufnahme zu klicken? Nee, keine Ahnung.
Ich weiß ja nicht mehr, wo der Knopf ist.
Nein, weil das ein riesen Scheißaufwand beim Schneiden ist. Wir haben früher Double Ender gemacht, Folge 1 bis 1000 oder so, haben wir Double Ender aufgenommen. Das ist eine fürchterliche Arbeit beim Schneiden. Und tut uns leid. Die
laufen nämlich dann immer auseinander.
Richtig, die laufen dann auseinander, die Spuren. Dann musst du da ständig dran rumtüdeln, dass nicht die Antwort vor der Frage gesendet wird. Hast du jetzt gerade auf Aufnahme gedrückt?
Nein, ich habe nur das Mikrofon nur nach vorne ausgerichtet, damit es hinten nicht den Geräusche von dem Bildschirm aufzeichnet.
Die zahlreichen Geräusche, die von dem Bildschirm kommen.
Ja.
Gut. Ja, kommen wir mal zum Film. Also Tödliche Entscheidung ist ein Film aus dem Jahre 2007. Ich habe den jetzt natürlich nicht im Kino geguckt, sondern auf einem der Video-on-Demand-Portale. Wir haben in den Hauptrollen Philip Seymour Hoffman und Ethan Hawke, in einer der Nebenrollen Marissa Tomei. Es geht um ein Brüderpaar, das eben die beiden Hauptdarsteller, Ethan Hawke und Philip Seymour Hoffman, sind diese beiden Brüder, die in Schwierigkeiten stecken. Der eine hat irgendwie, also Philip Seymour Hoffman hat irgendwie eine Drogenkarriere am Start, obwohl er so einen ganz normalen Bürojob hat, aber er hat trotzdem so, er kokst ein bisschen zu viel und lässt sich da immer von irgendeinem Drogenheini irgendwas spritzen, ich weiß gar nicht genau was. Das Geld reicht nicht, obwohl er eigentlich ganz gut verdient. Und sein Bruder Ethan Hawke, sind zwei sehr unterschiedliche Brüder, der ist richtig am Arsch. Also der kann den Unterhalt für seine Tochter nicht mehr bezahlen und dem fehlt die Kohle vorn und hinten. Er arbeitet, glaube ich, in einer Bar oder in so einem Restaurant oder so. Und dem wächst es alles über den Kopf. Und die beiden haben eine etwas seltsame Beziehung zu ihren Eltern und die Eltern haben ein Schmuckgeschäft. Jetzt beschließen sie, sie könnten dieses Schmuckgeschäft ausrauben, wenn die Eltern nicht da sind, sondern da gibt's noch eine Angestellte, die ist irgendwie ziemlich alt und man könnte diesen Laden überfallen mit Masken und so. Wir kennen uns ja aus, wir haben da beide mal gearbeitet, wir kennen beide die Safe-Kombination. Lass uns den Laden überfallen, unsere Eltern kriegen die Kohle dann sowieso von der Versicherung wieder. Niemand wird verletzt, alles gut, ja, so nach dem Motto. Schnell raus. Natürlich geht das schief. Wie das schief geht, will ich jetzt auch gar nicht verraten. Aber es läuft eben nicht so wie geplant und dabei gibt es durchaus Opfer zu beklagen, auf die eine oder andere Art. Und ab da gerät deren Leben regelrecht aus den Fugen. Also nichts ist so, wie sie es sich ausgemalt hatten. Philipp Seymour Hoffmann hat sowieso Probleme auch in seiner Ehe mit seiner Frau. Das läuft alles nicht so wie gedacht. Und im Job hat er sowieso schon lange irgendwie mehr oder weniger aufgesteckt. Das ist ihm alles egal, was da passiert. Und nachdem der Job jetzt eben schiefgegangen ist, gerät alles aus den Fugen. Also wirklich eine tödliche Entscheidung, wie der Film schon im Titel heißt. Ich glaube, auf Deutsch heißt er Before the Devil Knows You're Dead.
Was auf Deutsch?
Auf Englisch. Sorry, habe ich gerade Deutsch gesagt? Also auf Englisch heißt
er Before the Devil Knows You're Dead. Ja, yes, genau. Sir.
Ja, was man vielleicht zu dem Film noch sagen muss, ist, er ist asynchron erzählt. Also, wenn ich asynchron... Doch, asynchron? Nee, asynchron wäre nicht gleichläufig, sondern, wie sagt man, out of Reihenfolge.
Wie heißt also das? Wie Memento.
Memento ist ja strikt rückwärts. Das hier ist eher wie Pulp Fiction. Komplett durcheinander. Also es beginnt damit, dass wir in der Vergangenheit sind. Die erste Szene nachdem es aus Schwarz aufblendet, ist eine Sexszene mit Philipp Seymour Hoffman und seiner Frau, wo man darüber diskutieren kann, ob man das sehen möchte. In Rio, ganz einige Zeit vor dem Überfall. Und dann springt es zum Überfall. Wir sehen den Überfall selbst. Und dann springt es immer hin und her. Irgendwie ein Tag vor dem Überfall, vier Tage vor dem Überfall, eine Woche nach dem Überfall. So.
Die das, oder?
Das wird immer eingeblendet. Genau. Die Schnitte sind dann auch immer sehr... Die beiden Szenen, in dem Augenblick, wo der Zeitsprung passiert, die werden immer so ineinander geschnitten, wie so ein MTV-Music-Video. So hin, her, hin, her, hin, her und dazu so ein Musikeffekt irgendwie. Und dann sind wir in der neuen Zeitebene und dann steht da irgendwie, was weiß ich, vier Tage vor dem Überfall. Und das
mag ich, ja.
Das ist total seltsam gemacht, weil...
Das möchte ich nicht.
Weil der restliche Film unfassbar ruhig inszeniert ist. Das ist eigentlich ziemlich... Ja, wie soll man sagen? Es ist so ein Film, wo teilweise Leute sich auch mal 10 Sekunden lang anschweigen. Und der Regisseur hat sich sehr auf Philipp Seymour Hoffman verlassen, der einfach in vielen Szenen irgendwie nur besonders intensiv guckt und dann irgendwie einen Halbsatz sagt und dann wieder geht oder so.
Okay.
Das funktioniert über weite Teile ziemlich gut. Allerdings fand ich dieses Out-of-Order-Erzählen einfach irgendwie anstrengend, muss ich sagen. Weil es ist jetzt, ich weiß nicht, ob er auch in der richtigen Reihenfolge so spannend gewesen wäre. Er ist durchaus spannend, das kann man ihm nicht absprechen. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist die wirklichen Knaller der Geschichte, wo du denkst, oh fuck, jetzt haben sie sich echt tief reingeritten, die kommen in dem Film gegen Ende. Logisch, klar, da gehören sie ja auch hin. Aber die sind auch in der Zeitlinie, wenn man sie richtig sortieren würde, irgendwo gegen Ende, also deutlich nach dem Überfall. Insofern, Okay. Die wären sowieso ungefähr in dem Film an derselben Stelle gewesen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt dadurch gewonnen habe, dass er out of sync erzählt wird. Und es ist jetzt auch nicht so wie bei Pulp Fiction, wo die Geschichte so absurd ist, dass man oft überlegen muss, welche Szene gehört jetzt wohin. Ich habe mir Pulp Fiction vor ein paar Jahren mal in der richtigen Schnittfolge angeguckt. Das ist erstaunlich, was man dann plötzlich noch alles zusammensortiert kriegt, was man sonst so als Szenen hingenommen hat, wo man dachte, naja, die ist da halt drin, die, ach, was weiß ich, wo die hingehört, ist egal, genauso. Wenn du den mal in der richtigen Schnittfolge guckst, dann merkst du erstmal, was überall an kleinen Details irgendwo hingehört. Bei dem hier hatte ich das Gefühl nicht, das fällt alles sehr natürlich an seine Stelle. Oft sehen wir auch Szenen doppelt. Also wir sehen dann so, sagen wir mal, einen Telefonanruf aus der Ethan Hawke-Perspektive. Und dann geht Philipp Seymour Hoffman dran und sagt zwei Wörter, die Kamera bleibt aber bei Ethan Hawke. Und dann kommt der Schnitt, wir springen in eine andere Zeitebene, irgendwann später kommen wir daraus dahin zurück und sehen den gleichen Telefonanruf nochmal aus Philipp Seymour Hoffmans Perspektive. Das Telefon klingelt, er geht hin und dann führen sie den gleichen Dialog nochmal, den wir eigentlich schon mal gehört haben.
Achso, aber da hört man dann immer bei beiden Teilen beide Teile, oder?
Ja, das schon. Also, aber das ist für dich als Zuschauer natürlich dann super angenehm, weil du kannst nicht verpassen, in welcher Stelle in der Zeitlinie du jetzt bist. weil du halt nochmal was wieder gezeigt kriegst. Es ist immer total sonnenklar, wo sind wir gerade, vor allen Dingen, wann sind wir gerade. Und insofern, ich habe die ganze Zeit während des Films überlegt, was bringt mir das, dass sie den Film so zerschnitten haben. Wäre er sonst nicht auch, also er erzählt ja dieselbe Geschichte. Was gewinne ich jetzt dadurch, dass ich jetzt irgendwie puzzeln muss? Und ich kam da irgendwie nicht drauf. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gebracht hat. Die Geschichte sonst ist relativ, sie erzählt uns halt so ein Milieu von Leuten, die der Meinung sind, dass sie ihr Leben verkorkst haben, dass sie es versaut haben irgendwie, dass sie nicht das geworden sind, was sie werden wollten. Philipp Seymour Hoffmann gibt ein bisschen seinem Vater dafür die Schuld. Ethan Hawke, keine Ahnung, der hat einfach irgendwie keinen Bock mehr. Und sie reiten sich halt tief in Schlamassel und müssen da irgendwie rauskommen.
Okay.
Und so ein richtiges Ende, also ein befriedigenderes Ende hat er, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es kulminiert dann alles ziemlich krass und ob das jetzt so gut ist für alle, wie es ausgegangen ist, lassen wir mal offen. Aber
das gefällt dem Zuschauer.
Ja, also ich würde schon sagen, den kann man mal gucken, vor allen Dingen wegen eines wie immer starken Philipp Seymour Hoffmann.
Das war der Grund, weswegen du ihn geschaut hast, oder?
Das Cover hat mich angemacht irgendwie. Also,
das finde ich ja jetzt gerade nicht so aufregend.
Du siehst es gerade, wie die beiden da so nebeneinander stehen von der Seite.
Achso, nee, ich hab hier das so ein weißes Cover mit so einem Teufel-Dings.
Nee.
Wie vielleicht das falsche Cover.
Das ist zumindest nicht das, was in dem Online-Portal drin war. Ich gucke gerade mal, ob das auf IMDb irgendwo zu sehen ist.
So. Ja, ich suche das mal, rede du weiter. Da, ja. Oh, das ist ganz gut.
Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mafia-Film, oder? Wie sie da beide so nebeneinander, die beiden Gesichter so in so einer tiefen Staffelung vor so einem schwarzen Hintergrund. Und dann dachte ich so, okay, Philipp Seymour Hoffmann, warum kenne ich den Film nicht? Ethan Hawke, klingt gut, irgendwas mit Überfall, Juwelierladen. Mehr habe ich schon gar nicht mehr wissen wollen und habe ich gar nicht mehr angeklickt. Man kriegt dann eben doch was ganz anderes. Man kriegt einen wie immer starken Philipp Seymour Hoffmann, einen sehr ruhig inszenierten Film, der manchmal plötzlich in hektische Schnitte verfällt, wo er es nicht müsste.
Was ein Quatsch, warum haben sie es nicht einfach hin und her schneiden und im Zweifelsfall nicht mal sagen, dass sie in einer anderen Zeitzone sind? Das merkt man schon.
Nee, ich glaube, das hilft schon sehr.
Ja, natürlich hilft's, aber
es wird dann immer eingeblendet auch. Steht dann immer der Name, steht dann immer Andy, Doppelpunkt, 4 days before the robbery. Und dann springt es wieder und dann ist es irgendwie Charles, 1 week after the robbery. Und dann springst du immer so hin und her. Aber ja, wie gesagt, die Zeitsprünge hätten meiner Meinung nach nicht sein müssen, das habe ich jetzt schon 5-mal gesagt. Manche Figuren waren ziemliche Abziehbilder. Also zum Beispiel die Frau,
schade,
die Ex-Frau von dem Ethan Hawke-Charakter, die kommt 6-mal ins Bild und sagt in jeder Szene nur, du schuldest mir Geld, du Wichser, was tauchst du hier auf ohne Kohle, wag dich ja nicht hier wieder ohne Kohle aufzutauchen, du schuldest mir noch $2,000, du Arschloch und so weiter und so weiter. Also immer wenn die ins Bild kommt, dann ist die nur dafür da, zu erklären, Ethan Hawke braucht Geld. Und seine Ex-Frau geht ihm auf den Zeiger. Und die ist nie irgendwie was anderes als Pressure für Kohle. Also das ist ein völliges Abziehbild, die Frau. Die hat überhaupt keinerlei, also im Drehbuch stand wahrscheinlich drin, nervt ihn, will Geld oder so. Mehr stand da nicht auf der Character-Page. Und dazu kommt sie einfach zu oft vor, als das. Die hat einfach nur genervt. Dann so ein paar andere Handlungsstränge. Diese Rio-Sache und so, die werden dann halt aufgemacht, um so ein bisschen zu erklären, warum die Ehe von Philipp Seymour Hoffmann nicht mehr ganz so knofte ist. Knofte ist nicht kein Wort, oder?
Ich weiß wahrscheinlich Knorke.
Ich wollte aus Knorke und Töfte irgendwie so ein Mischwort machen. Das hat nicht funktioniert.
Mischwop? Mischmop? Was?
Mischwort.
Ach so.
Mischwort. Ja, okay. Also insgesamt ganz okay, ganz guter Film, aber Potenzial für deutlich mehr, vor allen Dingen mit diesen Darstellern. Und deshalb sage ich jetzt mal 6,5 bis 7 Punkte.
Das ist sowas. Aber wenig.
Ja,
also, das ist ein Hoffmann-Film. Das ist ja quasi wie 3.
Nee, es sind, sagen wir 7, aber mehr nicht. Weil insgesamt war es mir dann doch über weite Strecken ein bisschen zu egal.
Okay.
Ja, so. So ist das.
Ja, dann ist das so. Also kann man nichts machen.
Nee, kann man nichts machen. Vielleicht auch deshalb offensichtlich nicht so der Mega-Erfolg gewesen. Zumindest hatte ich von dem Film vorher noch nie was gehört und du auch nicht, ne?
Nee, gar nicht.
Und 2007 gab es den Sneakpot ja schon. Also ich meine, da waren wir schon voll im Film Informier-Business. Und trotzdem ist er uns durchgerutscht.
Da sind wir doch gerade erst, da haben wir gerade erst angefangen, oder?
Ja, trotzdem. Wie auch immer. 7 Punkte, sage ich jetzt. Und wer ihn, ich glaube, man kann ihn, es war eins der Portale, wo man nichts bezahlen muss, also wo man Flatrate bezahlt und demzufolge, wenn ihr ihn da findet, dann klickt ihn ruhig an. Aber Geld hätte ich jetzt dafür nicht ausgeben wollen.
Okay.
Ja, hast du was gesehen? Nee, ne?
Ich hab gar nichts gesehen.
Was hast du gemacht die Woche?
Ich war im Training. Ich habe doch jetzt, ich mache wieder Freeletics. Das heißt irgendwie, ich komme erst abends richtig dazu, irgendwas zu machen. Da bin ich, ist schon 9 oder 9:30 oder so und ich bin schon kaputt. Und
verstehe.
Durch das Tanzen auch jetzt wieder mehr irgendwie, ich komme gefühlt zu nix. Ja. Ich muss ja dauernd grillen noch.
Dauernd? Echt immer noch? Du grillst dann auch durch das Jahr, oder wie?
Ach, ja, natürlich.
Natürlich.
Also heute habe ich den Grill sogar mal sauber gemacht.
Hast du mir nicht erzählt, den muss man nicht sauber machen? Man dreht einfach nächstes Mal das Feuer wieder auf und es brennt dann weg?
Ja, klar. Aber irgendwann hat sich halt so viel Asche und Rotz unten drin gesammelt, dass man das zumindest mal zusammenfegen muss. Und dann bin ich halt einmal mit einem Nasenlappen durchgegangen und dann habe ich gemerkt, das ist ganz schön eklig. Und dann habe ich noch ein bisschen Spülmittel genommen und dann habe ich ihn nochmal ausgebrannt.
Kann man nicht diese Rostdinger einfach in die Spülmaschine stellen?
Nee, das ist Gusseisenrost. Das möchtest du nicht in der Spülmaschine haben.
Ja, das ist blöd.
Warum nee, die, ach, die habe ich. Die bürste ich nur ab. Abbürsten und beim nächsten Mal ölen. Fertig. Gut ist. Aber so das, die Innereien halt vom Grill. So.
Ich hatte es neulich mal gesehen, dass es für so Grills einer großen Marke, die sehr bekannt und sehr teuer ist, lauter verschiedene Röster. Dings hier, Metall.
Nee, Roster. Roster.
Roster.
Der Erik, Entschuldigung, sagt immer Roster.
Ach ja, nee, aber das meint die Würstchen, ja. Die heißen
ja, so. Aber die sind arschlecker, das muss ich ja sagen.
Jetzt mal unabhängig davon, warum braucht man unterschiedliche Metallplatten mit Schlitzen drin, um unterschiedliche Sachen zu machen? Also ist es nicht immer nur eine Metallgestänge mit Schlitzen drin?
Ja, würde ich auch sagen. Also du hast halt unterschiedliche Brandings dann auf deinem Fleisch.
Ja, okay. Oder andere Muster.
Gerade hast du so gerade und sonst hast du so, also ich habe ja so gewellte. Und dann, wenn du das drehst, dann hast du halt so kreuzgewellte. Das ist ganz schick.
Nee, das aber ist aber schon ein bisschen das Grill-Äquivalent zu einer pinken Handytasche, oder?
Was?
Naja, andere Muster.
Ja, das ist Quatsch. Aber wenn du zum Beispiel, es gibt ja auch so Platten, also eben ohne Löcher, wo du dann irgendwie
die Spiegelei dann so, solche drauf Stege drauf haben, die dann auch irgendwie wieder ein Muster reinbrennen, oder? Oder gibt's ja,
oder gar kein Steg. Also, dass du wirklich eine gerade Platte hast, wie so eine Bratpfanne, wo du dann ein Ei drauf machen kannst oder auch so kleines Gemüse und so ein Kram.
Okay.
Dass du da auch auf deinem Grill dann schön sowas machen kannst. Dafür sind die halt da.
Verstehe.
Ja.
Aber verliert man mit Gusseisen nicht den Vorteil von so einem Gasherd, dass man die Temperatur enorm schnell ändern kann? Also wenn es zu heiß ist, dass man so zack und dann wird es sofort kühler.
Ja, aber es wird halt nicht so viel nachgefeuert dann. Also natürlich, du musst halt so ein bisschen vordenken.
Ja.
Und du hast ja 2 Zonen und du hast oben noch so einen Bereich und dann nimmst du es halt schnell runter und legst es woanders hin.
Verstehe.
Ja, letzte Woche haben wir zum ersten Mal ein größeres Stück Rindfleisch gegrillt. Das war auch sehr fein.
Mit Thermometer reingepiekst?
Ja, das Problem war, es war dann doch zu dünn. Das heißt, eine Seite, andere Seite, Thermometer rein, 57 Grad. Ja, okay, fertig. Klar, runterholen.
Ja.
So, gut, ja. Ja.
Verstehe. So, das war jetzt unser kurzer Ausflug mal wieder zum Grillen. Das passiert irgendwie dauernd in letzter Zeit, macht aber nichts.
Ja.
Was haben wir noch auf unserer Liste
stehen? Das muss ich jetzt natürlich noch in ein anderes Text schreiben. Ich bin nämlich gerade schon dabei, den anderen Text zu schreiben, damit ich ihn nicht wieder vergesse, wie die letzten 3 Wochen. Da kam die Folge nämlich immer erst nachmittags oder mittags raus.
Ja, eher nachmittags. Weil
ich muss zugeben, dass ich es war, der vergessen hat, den anderes Text zu schreiben.
Ja, Schande über dich. Aber früher hätte sich bei sowas sofort um 7.13 Uhr morgens der Barbaros beschwert per Twitter und mich
um 4.10 Uhr
aus dem Bett geklingelt. Heutzutage kümmert das keinen mehr. Kommt keine einzige Beschwerde. Unsere Hörer sind relaxter und älter geworden und sehen das jetzt entspannter.
Ja.
Oder wir sind ihnen egaler geworden. Du kannst jetzt die Lesart aussuchen.
Wir haben einfach gar keine Hörer mehr, die das morgens hören.
Das weiß ich nicht. Es kommen ja schon auf Mittag die ersten Kommentare. Also insofern hören tun sie das dann schon.
Genau, wir kriegen zu jeder Folge immer fleißig Kommentare.
Genau, und all die Hörer, die noch nie einen Kommentar geschrieben haben, ihr solltet da mal mitspielen. Das ist total lustig.
Ja, wir freuen uns wirklich über Kommentare.
Ja. So, warum sind wir alle weg? Es geht aufs...
Das haben wir schon besprochen am Anfang der Sendung.
Stimmt.
Warum hast du wolltest noch kurz erzählen, warum du jetzt heute Abend noch nach Berlin fährst.
Weil morgen das Rumfest ist. German Rum Festival, glaube ich, heißt es offiziell. Und da kann man alle möglichen Rumsorten ausprobieren. Und mit den Leuten reden, die da stehen und einem erklären, warum und wieso, weshalb der jetzt toll ist. Und das ist immer sehr schön. So eine Art Mini-BCB. Nur mit Rum. Fällt mir gut.
Gibt's okay.
Auch Tastings und Vorträge und was weiß ich nicht alles. Ist ganz witzig.
Schön.
Samstag, Sonntag Rumfest, Montag Erholung, Dienstag, Mittwoch BCB. Eine komplette Barwoche in Berlin.
Ja, ich werde Montag dazustoßen und dann können wir da Dienstag, Mittwoch den BCB unsicher machen.
Unsicher machen, ja, das klingt nach dem Plan, den ich auch hatte. Ja, machen wir doch mal. Also,
sorry. Falls einer unserer Hörer zufällig in Berlin ist, vielleicht trifft man sich nicht.
Warte mal, ich brauche ein Taschentuch. Meine Nase explodiert. Mach mal kurz Pause.
Pause? Was für eine Pause denn? Da war doch gar keine Pause.
Nee, ich glaube, die habe ich rausgeschnitten.
Ach so. Die, aber die Hörer hatten ja keine Pause. So, wir machen gerade.
Kennst du das, wenn du so Podcasts hörst, die aus Radiosendungen sind? Zum Beispiel Sanft und Sorgfältig von Radio 1. Da heißt dann immer, wir müssen jetzt nochmal eine Musikpause machen und dann, da sind wir wieder. Das ist immer witzig, weil man denkt immer, wenn der Musikpause anmoderiert, dann denkt man sich, oh nee, ich will nicht Musikpause. Und dann fällt mir ein, das ist ja Podcast, da kommt ja überhaupt keine Musikpause. Aber jedes Mal, wenn er das sagt, denke ich mir, nee, bitte keine Musikpause, weiterlabern. Und dann, ich habe noch nie Musik gehört in dieser Sendung, weil ich es immer nur als Podcast höre. Und trotzdem ärgere ich mich jedes Mal, dass jetzt Pause ist, obwohl keine Pause ist. Das ist sehr seltsam.
Ja. Yeah.
Egal, wir schweifen ab.
Wir schweifen nie ab.
Niemals.
Niemals. So.
Lass uns über iOS reden.
Ja.
Ich wollte nochmal 1Password empfehlen. Das ist jetzt so toll geworden mit den neuen iOS 8 Share-Integrationen. 1Password ist ein Passwortmanager, der jetzt seit neuestem auch kostenlos ist. Früher hat der, glaube ich, 9 Euro gekostet oder so. Aber ich benutze ihn schon seit Jahren und habe da, glaube ich, 311 Passwörter drin. 311 Logins für alle möglichen Webseiten. Mhm. Und wie die Zahl 311 schon sagt, ich hätte keine Ahnung, wie ich das ohne Passwortmanager in den Griff kriegen sollte. Es wäre völlig unmöglich, sich die alle zu merken. Und der merkt sich die alle und der synchronisiert die schön. Und jetzt kann man im Safari auf dem iOS auch über diese Share-Integration auf eine Webseite gehen, auf die Login-Seite. Dann sagt man unten Share, dann drückt man auf 1Password. Dann gibt man sein Master-Kennwort ein und sagt, jo, das ist die richtige Login, den will ich gerne. Dann füllt er den da rein und drückt automatisch auf Einloggen. Das ist so unfassbar praktisch geworden. Früher musste man immer...
Geht das nicht auch mit der Keychain über iOS?
Ja, aber die geht zum Beispiel nicht bis auf Windows. Also ich habe mein 1Password auch in der Firma auf dem Rechner, auf dem Windows-Rechner drauf.
Oh.
Und ich habe die einfach überall, diese Passwörter.
Oh, das ist gut.
Und klar, die Keychain, das geht auch, aber das geht dann halt nur zwischen iOS und Mac. Und 1Password geht halt auch auf Windows.
Okay, das ist ein gutes Argument. Ich muss mir das doch nochmal angucken. Ja. Aber es ist teuer, gell? Es kostet irgendwie 45 Euro oder so für einen Mac.
Das stimmt. Aber diese Software ist so unfassbar gut und über die Jahre auch immer wieder besser geworden, dass die 45 Euro also sowas von verdient haben. Das, da besteht kein Zweifel, dass es das wert ist. Ja, jetzt ist es kostenlos geworden. Es ist auch so ein Freemium-Modell. Man kann da jetzt irgendwie gewisse Funktionen, wenn man zum Beispiel mehrere Schlüsselbunde haben will, wenn du eins für Büro-Accounts und eins für private Accounts oder so trennen möchtest, dann kannst du das als Pro-Feature dazu kaufen. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber ja, so wollen sie jetzt dann offensichtlich.
Aber das könnte man ja dann teilen mit anderen. Das wäre ganz schick.
Ja, sicherlich. Aber dann dazu müsste ich meine Kollegen dazu kriegen, das auch zu benutzen.
Okay, fail.
Genau. Gut. Meine Kollegen sind so, wie das kostet was. Nee.
Echt?
Ja, finde ich witzig. Alle arbeiten alle bei einer Firma und verdienen ihr Geld indirekt über Softwareentwicklung, kaufen aber keine Software. Kriege ich meinen Kopf nicht drum gewickelt. Kriege ich nicht. Ja, Stefan hält gerade eine Karte in die Kamera, wo drauf steht Lust auf Sushi. Und mir entfährt ein Ja. Sehr schön. Warum hältst du solche Karten nicht? Jetzt habe ich Hunger.
Habe ich gerade gefunden, ja. Vielleicht gehe ich nachher noch mal kurz zum Sushi. Nee, ich gehe heute Abend bei uns um die Ecke zu einem Spanier, der den unfassbar fantastischen Namen, der mich sofort getriggert hat, Sherry and Port trägt.
Und da musstest du, ja.
Da werde ich heute Abend direkt mal hingehen und eine kurze Sherry and Port Probe machen und dann einige Tapas dazu verspeisen.
Ich habe noch einen Wein hier im Schrank stehen, der zu Sushi empfohlen wird. Ja, ein Weißwein.
Na gut.
Der hervorragend zu Sushi passen soll. Steht in der Beschreibung, die die Sommeliere dazu abgegeben hat. Ich glaube, ich werde da mal Sushi nach Hause holen müssen und dann diesen Wein aufmachen.
Hast du schon mal Sushi selber gemacht?
Nein, ich habe mal von ein paar Freunden, die einen Sushi-Kurs gemacht haben, angeboten bekommen, dass ich da mitgehen soll. Aber das hat sich dann nicht ergeben. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und dann habe ich deren,
mal so einen Kurs machen, oder?
Deren selbstgemachtes Sushi dann gegessen. Unfall. Aber ich bin eigentlich so ein, das ist schon sehr lange her und damals, das war noch vor meiner Japan-Reise, ich fürchte, damals hätte ich es noch nicht wirklich gut beurteilen können. Die wirkliche Sushi-Leidenschaft ist bei mir erst mit der Japan-Reise ausgebrochen.
Okay.
Und ja, weiß ich nicht mehr so genau. Nee, habe ich noch nicht selbst gemacht, aber ich bin auch so ein Fan davon, denen zuzugucken, den Japanern, wenn sie da, also wenn du dann so an der Theke sitzt und schaust ihm zu, wie er das so, wenn die gut sind, dann ist das auch wunderschön anzugucken.
Ja, das stimmt, das ist mein ästhetisches Meisterwerk.
Genau. Du wolltest uns noch ein Spiel empfehlen, beziehungsweise ich habe dich genötigt, es zu empfehlen, weil du gesagt hast, dass du es ganz oft spielst und noch nie darüber geredet
nicht
hast.
Mehr. Nee, ich spiele es ja gar nicht mehr, weil ich habe es ja durch.
Ja, aber dann hast du es ja ganz, ganz oft gespielt, weil sonst hättest du es ja nicht durch.
Ja, es geht um Two Dots.
Okay.
Auch ein Spiel, ich glaube auch nur für iOS, aber es kann auch sein, dass es für Android gibt, das weiß ich nicht. Da musst du, also du kriegst so ein Spielfeld, wo verschiedenfarbige Punkte drauf sind. Und wenn du zwei Punkte miteinander verbinden kannst, dann verschwinden die. Und wenn du drei miteinander verbindest, dann verschwinden halt drei und vier, fünf, sechs, sieben Mal und so weiter. Ziel ist es...
Verbinden heißt, dass die nebeneinander sein müssen.
Genau, die sind nebeneinander. Und zwar rechtwinklig. Also diagonal geht nicht. Wenn du einen geschlossenen Kreis schaffst, dann verschwinden alle dieser alle? Farbe vom Bild.
Ach so, ja, okay. Ja. Also wenn ich hier irgendwie einen geschlossenen Kreis von gelben Punkten miteinander verbinde, dann sind alle gelben weg. Egal, ob dann sie Teil des Kreises waren oder nicht.
Genau, alle. Und alle die in der Mitte, also wenn du irgendwie ein paar einschließt in der Mitte, dann werden die zu Bomben oder so und die nehmen dann eben noch ein paar drumrum mit.
Also es klingt für mich wie so eine Mischung aus Columns, Tetris, Bejeweled, sowas in der Art.
Ja, Bejeweled ist ähnlich durchaus. Und immer wenn du die rausschmeißt, kommen von oben wieder neue reingefallen. Aufgabe ist es dann eben, schaffe es, so und so viele gelbe und so viele rote wegzukriegen oder alle möglichen solche Sachen. Später kommen dann noch Anker, die einfach auch nur runterfallen und die musst du halt unten quasi rausbringen. Das heißt, wenn die in der untersten Reihe sind, dann fallen die einfach raus. Die kannst du aber nicht irgendwie...
Quasi schwerer als die anderen.
Ja, genau.
Ja, aber die anderen fallen ja nicht unten raus.
Genau.
Okay.
Und dann gibt es irgendwie noch so Eisblöcke, die musst in den Eisblöcken, also das sind Kästchen um die Punkte, die bleiben auch fest. Also irgendwie oben links ist dann so ein Eisblock und immer wenn du einen Punkt unter diesem Eisblock quasi kaputt machst, dann bricht er und beim dritten Mal ist er halt weg. Das heißt, du musst jeden Eisblock dreimal brechen, bis du ihn, also dreimal einen darunter wegmachen, damit du die Eisblöcke wegkriegst. Das gibt dann halt ganz andere Taktiken und dann gibt es Spielfelder, wo die unten rausfallen und oben wieder rein, irgendwie in der Reihe daneben oben wieder rein und so weiter. Dann gibt es noch Feuer, was sich immer ausbreitet. Also wenn du dem Feuer nichts auf den Kopf wirfst, dann frisst es halt einen von deinen Punkten und du musst halt gucken, dass du das Feuer wieder eindämmst, weil wenn du das Feuer alle übernommen hast, ist irgendwie blöd, weil dann hast du verloren.
Okay.
Und in den späteren Leveln gibt es dann noch so Punkte, die alle Farben sein können, wo du die du dann halt in deine Reihe mit reinnehmen kannst. Also wenn du einen grünen anstreichst und dann so einen, der alle sein kann, dann ist der halt auch grün.
Ja. Wie lange braucht man für ein Level? Und kann man an jeder Zeit Pause drücken? Weil das klingt für mich wie so ein Spiel, was ich prima spielen kann, während ich U-Bahn fahre oder
am Bus. Du machst einfach aus. Fertig.
Okay. Und er merkt sich sofort, wo ich bin. Ich muss nicht.
Ja, genau. Du machst
geht auch nicht auf Zeit oder so.
Nee, du machst einen Zug und dann machst du keinen Zug, dann wartet er einfach auf dich. Du hast 5 Leben. Das ist jetzt so der Freemium-Anteil. Und du kriegst alle 20 Minuten kriegst du ein neues Leben dazu, wenn eins weg ist. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie in 5 Minuten 5 Leben verloren hast, weil du dich immer irgendwie wieder in eine blöde Situation manövriert hast, dann musst du halt irgendwie warten, bis du dann weiterspielen kannst.
Was bedeutet, wie verliere ich denn dein Leben?
Wenn du ein Level nicht schaffst.
Ja, wie kann das sein? Wie kann das passieren?
Ach, Entschuldigung, ich habe vergessen zu sagen, dass du nur eine bestimmte Anzahl von Zügen hast pro Level.
Ah, okay. Ja, dann ist klar. Und dann kriege ich also aus dem Leben kriege ich meine neue dieselbe Anzahl Züge nochmal oben drauf oder muss ich auch das Level von oben wieder neu von anfangen? Also kriege ich dann in der Situation, in der ich mich verrannt habe, wieder neue 10 Züge dazu oder fängt das Level auch wieder von vorne an?
Dann fängt das Level von vorne an.
Verstehe.
Also du hast dann verloren und dann kannst du irgendwie zurückgehen und sagen, okay, ich möchte das Level nochmal spielen oder ich mache eine Pause oder was auch immer.
Und dann kann ich neue Leben schneller kaufen, wenn ich Geld
Genau, für 89 Cent kannst du neue Leben kaufen. Du kannst für am Ende, also wenn du gerade so draußen bist, also wenn du es nicht geschafft hast, dann biete ich dir an, so okay, du kriegst noch 5 Züge und eine Bombe oder du kriegst 5 Züge und irgendwas für 89 Cent und ja, so Sachen. Und jetzt gibt es irgendwie seit neuestem so komische Tagesaufgaben, da kriegst du dann so also wenn du irgendwie 18 Anker versenkt hast über beliebig viele Level, dann bekommst du so Überraschungskisten. Und wenn du so eine Kiste halt aufmachst, bevor du so ein Level anfängst, dann werden halt irgendwie alle blau oder alle irgendwie, es entstehen Vierecke, die du dann halt, wo du halt mehrere mit wegkriegst und so Quatsch.
Verstehe.
Ja. Ich hoffe, ich habe das ganz gut beschrieben. Es macht nämlich wirklich außerordentlich viel Spaß. Und ja, kostet eh nichts, kann man ja mal runterladen und mal ausprobieren. Und ist wirklich sehr unterhaltsam, eben genau für das kurze Spielchen zwischendurch.
Ja, genau so dafür würde ich das jetzt auch, glaube ich, mal ausprobieren.
Genau.
Weil
guckst du die ganze Zeit schon auf dein Handy, weil du es schon spielst, oder täuscht das?
Nein, ich habe nur gerade gesehen, dass heute Tag der Deutschen Einheit ist.
Ach.
Wir nehmen ja am Freitag auf und mein Handy hat noch geglaubt, dass ich heute arbeiten muss und ich habe jetzt gerade dafür aufgeklärt, dass das Unfug ist.
Ach so.
Ja.
Wo jetzt 14.40 Uhr ist, da fängt auch immer dein Handy an, dich zu wecken.
14.40 Uhr sagt mein Handy immer, hier, aufstehen, ab zur Arbeit.
Nee. Die Kollegen würden jetzt wahrscheinlich sogar nicken.
Kein Kommentar. Das bringt uns aber, dieses Thema Spiele, bringt uns ein bisschen direkt zu unserer heutigen Hörerfrage, die du schon wieder in Comic Sans gesetzt hast. Du Schlawiner, du.
Ich habe die Hörerfrage nicht in Comic Sans
gesetzt. Nein, du hast den Namen des Einsendenden in Comic Sans gesetzt.
Ja. Dann bitte, lies mal vor.
Ich weiß nicht, ob C8 Abusus, der die heutige Hörerfrage wieder mal beisteuert, das gutheißen würde, dass du seinen Namen in Comic Sans gesetzt hast. Aber das kann er dir dann in den Kommentaren persönlich sagen. Die Frage lautet:
Der sammelt diese Woche oder in den letzten Wochen richtig viel Fame, oder? Berühmt.
Er hat halt ein paar Fragen eingesendet und wir haben heute mal so durch die Frageliste geguckt und da waren ein paar bei, wo wir dachten, die machen wir lieber, wenn die Claudia dabei ist. Und die Frage hier dachten wir, die machen wir jetzt mal so. Wenn die Claudia dazu was beitragen möchte, dann kann sie das ja entweder in den Kommentaren tun oder halt in der nächsten Sendung.
Ich glaube, die Claudia hat zu dieser Frage in einer Vorbesprechung gesagt, schon mal gesagt, so, ja, die kann ich ganz kurz beantworten. Nein.
Echt? Das hätte ich jetzt nicht mehr parat gehabt. Also die Frage lautet, wie ist eure Einstellung zu Brettspielen? Mögt ihr Brettspiele? Wenn ja, welche Art von Brettspielen? Lieber Kartenspiele, lieber klassische Brettspiele wie Monopoly oder lieber neue Brettspiele wie zum Beispiel Siedler von Catan? Siedler von Catan ist doch selber auch schon 10 Jahre alt, oder? Oder 15?
Ja, ich glaube, das ist doch so einer der großen modernen Klassiker, wie man so schön sagt.
Genau. Naja, modern, okay, dann ist Monopoly ist wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, aus den 50ern. Also ich habe keine Ahnung von, was Monopoly ist. Da gibt es ja auch immer so Editionen, so Monopoly Frankfurt, Monopoly Banken, Monopoly New York, ja. Monopoly irgendwas. Monopoly Disney oder so, keine Ahnung.
Ja, ach, alles möglich.
Ja, wie ist das bei dir? Spielst du Brettspiele? Trefft ihr euch manchmal zu so Brettspieleabenden, wo ihr dann 2, 3, 4, 8 Flaschen Wein trinkt und am Schluss versteht keiner mehr die Regeln oder man kriegt sich in die Haare, weil einer die Regeln anders versteht als der andere?
Machen wir ganz selten. Monopoly ist von 1933.
Okay. Ja, dann ist es alt und Siedler von Catan ist neu.
Neu.
Ehrquote.
Brettspielabend eigentlich gar nicht. Nee, machen wir nicht. Ich mag aber Brettspiele. Also ich habe früher mich mit Freunden immer mal wieder getroffen, dass wir einen Diplomacy-Abend gemacht haben.
Stimmt, wir haben auch immer im Urlaub Axis and Allies gespielt, ne?
Oh ja, stimmt. Das haben wir auch sehr ausgiebig mal gespielt. Ja. Ich habe früher mit der Familie, wir haben immer Inkognito haben wir gespielt.
Stefan hat gerade den Hals lang gemacht und oben auf den Schrank geguckt. Da liegt das Spiel,
ja,
genau. Oder was?
Ja, okay. Da liegt das Spiel, ja. Inkognito, das war ein cooles Spiel. Oder Cluedo und so. Solche Spiele mochte ich.
Wie hieß denn das, wo man immer den rauskriegen musste, wer den Mord begangen hat? War das
Cluedo?
War das Cluedo? Das hat mich immer genervt. Ich hatte einen Kumpel, der da immer mit einer mathematischen Präzision rangegangen ist. Der hat sich dann immer so eine Matrix auf den Zettel geschrieben und jeder Hinweis war dann irgendwie ein Kreuz oder so und damit hatte er quasi so aus allem, was Leute irgendwie irgendwo antworten mussten, ich weiß die ganzen Details nicht mehr so, hat er mit mathematischer Präzision nicht versucht mit Erinnerung, sondern mit Kreuzchen auf Zetteln. Mhm. Also selbst wenn wir ihm den Zettel weggenommen hätten, der hatte so ein gutes Gedächtnis, das hätte er auch nicht gebracht.
Ja.
Und das war immer so, ja, okay, sobald es irgendwie mathematisch möglich ist zu wissen, wer der Täter ist, weiß er es und dann haben wir sowieso verloren.
Okay.
Ja.
Ja, also ich mag lieber solche Spiele als so reine Glücksspiele, also wo du halt würfelst irgendwie bei Monopoly. Natürlich kann man da auch gewisse Taktiken, aber wenn du halt immer nur aufs gleiche Feld kommst, dann ist halt blöd.
Ja, Monopoly finde ich ehrlich gesagt auch, haben wir früher auch als Kinder mit unseren Eltern viel gespielt und war immer die Frage, wie viele Deals, was man wem so noch neben dem Spiel abkauft, so ich gebe dir das und das für das und das und so, also, da war dann immer
das, ja, genau.
Ja, dann keine Ahnung, habe ich alles an meinen Bruder verkauft für nix, damit mein Bruder meine Eltern fertig machen kann oder andersrum. Und das waren dann immer alles so illegale Absprachen
neben dem Spiel. Ja, aber dann spielt man doch ernsthaft, dann spielt man doch lieber Diplomacy, wo es von vornherein klar ist, dass jetzt nur um Deals geht und so weiter.
Das kannten wir damals einfach noch nicht. Also ja. Hatten wir einfach nicht.
Das war ja auch ein Westspiel.
Ah, ich glaube, dieses Monopoly haben wir auch gespielt, nachdem die Wende schon war. Wüsste ich jetzt gar nicht. Sonst wäre mein Bruder auch viel zu jung gewesen, um das schon zu verstehen. Also wie alt muss man sein, um Monopoly sinnvoll zu begreifen?
12.
Ja, oder 8, 10. Aber jedenfalls, als mein Bruder 8 oder 12 war, oder 10 oder 12 war, da war die Wende schon durch.
Ach so.
Nee, trotzdem. Wir haben uns im Freundeskreis neulich getroffen, neulich, so schon wieder fast ein Jahr her oder so, oder ein Dreivierteljahr, und haben nochmal einen Brettspielerabend gemacht, der war auch sehr lustig. Aber trotzdem muss ich sagen, es zieht mich nicht. Also wenn irgendjemand sagt, wollen wir einen Brettspielerabend machen, werde ich nicht ja hier schreien.
Spieleabend.
Genau. Wenn man dann trotzdem...
Männer sind alle wieder nackt.
Genau. Wie immer. Nee, aber wenn man dann trotzdem, sagen wir mal, dazu überredet wird, weil irgendwie man wird überstimmt und dann heißt es, okay, wir machen jetzt trotzdem Brettspielerabend, dann sitzen wir da, dann ist es doch immer irgendwie ganz lustig. Aber ich finde, einer im Jahr reicht dann auch. Also öfter brauche ich das nicht.
Ja.
Auf dem Handy oder auf dem Pad mag ich die Umsetzung von Carcassonne sehr, sehr gerne.
Ja, die ist fantastisch.
Auch wenn ich Carcassonne auch als tatsächliches echtes Brettspiel schon oft gespielt habe, haben wir unter anderem auch an diesem einen Abend gemacht, den ich gerade erwähnt hatte. Muss ich trotzdem sagen, ich finde dieses Zug um Zug basierte, wenn man so mit vier Leuten gegeneinander Carcassonne auf dem Handy spielt und das Spiel geht dann über eine Woche oder so, dann finde ich das witziger als jetzt sich an einem Tag zusammenzusetzen und da irgendwie drei Runden Carcassonne hintereinander zu knüppeln.
Ja, ich finde es dann auch so öde, dass man dann warten muss. Also du sitzt dann da, kannst in die Bar gehen, dir noch einen Drink machen, gut, dann werden deine Spielfähigkeiten nicht besser und so. Das ist alles irgendwie, darf man nicht sein.
Was mit Poker? Ist kein Brettspiel, aber ein Kartenspiel?
Ja, generell Kartenspiele. Pokern, ja, da fehlt mir, glaube ich, irgendwie so das mathematische Verständnis für, um da richtig, ich habe das noch nie so gut durchdacht und dann ja, weiß ich halt
nicht. Ja, ich auch nicht wirklich. Ich glaube, ich würde gegen jeden ernsthaften Pokerspieler auch kein Land sehen. Aber ich habe zumindest mal ein Buch gelesen, so ein Pokern für Einsteiger-Buch.
Ah.
Und habe mir mal so einen Grundüberblick verschafft. Und das macht schon Spaß. Also wir haben auch mal eine Pokerrunden damals in der Firma gemacht. So. Und da bin ich, glaube ich, Zweiter geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie so. Oder Dritter. Irgendwie sowas. Also noch relativ okay abgeschnitten. Und das ist schon witzig, weil das ist auch mal so ein Blick in die, gibt halt so Leute, die können gut pokern, also Pokerface aufsetzen und dich verarschen und so weiter. Also das ist so ein Psychospiel auch, wo du ein bisschen deine Mitspieler entweder kennenlernst oder wenn du glaubst, sie zu kennen, dann doch enttäuscht wirst, dass du sie gar nicht so gut kennst, wie du dachtest.
Ja.
Das ist insofern witzig, aber auch da, ich habe so einen Pokerkoffer hier und ich habe ihn, glaube ich, schon ein Jahr lang nicht mehr aufgemacht.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob noch das drin ist, was drin sein soll. Ich hatte irgendwie
glaube ich, auch irgendwo einen, aber ich weiß nicht, wo der ist. Besonders nach dem Umzug jetzt habe ich ihn irgendwo gut weggeräumt.
Ja.
Ich habe geguckt, ob der da oben auch liegt, aber liegt er nicht.
Siedler von Catan habe ich, glaube ich, in meinem Leben nur ein einziges Mal gespielt. Und das ist
ja, Siedler.
Mindestens 10 Jahre her, wenn ich länger.
Die Siedler habe ich auch mal gespielt, aber also, ich finde es ein ganz gutes Spiel, ja. Aber irgendwie ist mir das dann doch zu aufwendig, da dann immer alles aufzubauen und die Teilchen und zusammenräumen und oh nee. Wie ist es so mit Skat oder Doppelkopf? Spielst du das?
Überhaupt nicht. Verstehe ich auch nicht. Ich habe die Regeln nie begriffen. Ich glaube, ich habe 5-mal versucht, mir Skat erklären zu lassen. Aber habe dann immer schon nach der Hälfte der Erklärung die Lust verloren, zuzuhören. Also es ist dann immer so, entweder habe ich noch nie jemanden gefunden, der es mir so gut erklären kann, oder ich müsste einfach mal den Wikipedia-Artikel lesen. Aber nach den ersten, wahrscheinlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie das sich wohl anfühlen würde, den Wikipedia-Artikel zu den Skat-Regeln zu lesen, würde ich nach den ersten 2 Absätzen die Lust verlieren und ihn wieder zuklicken. Weil, ja, man hört immer, dass das alles so toll sei, aber ist mir so egal irgendwie.
Nee, also Skat finde ich super, Doppelkopf finde ich auch super. Das sind so richtig gut. Und man dann auch schön taktische Spiele machen kann. Natürlich ist da auch so ein bisschen dieser Glücksfaktor drin. Wenn du da dann irgendwie schlechte Karten bekommst, hast du halt schlechte Karten und dann kannst du auch wirklich nicht viel machen. Aber man kann eben auch aus nicht so guten Karten mit so ein paar taktischen Finessen und insbesondere bei Doppelkopf, wo du dann ja immer zu zweit spielst, eben auch wenn einer nur so beiwirft, echt schöne, spannende Spiele haben und das ist wirklich gut.
Das ist ja bei Poker auch so. Also Poker, das steht ja auch in diesem Buch drin irgendwie. Poker, wenn du mit Poker Geld verdienst, das ist witzig, das kann man ja, das ist ja kein Glücksspiel in dem Sinne. Also es ist irgendwie, da ist sehr viel mehr Können, also das lässt sich mathematisch beweisen, dass das kein Glücksspiel ist.
Okay.
Und trotzdem fallen die Einnahmen in Deutschland unter das Glücksspielgesetz und sind steuerfrei.
Oh.
Also der Gesetzgeber denkt, dass es Glücksspiel ist. Mathematisch gesehen ist es das aber nicht. Will sagen, es ist nicht wie, es gibt in Deutschland keine Leute, die ihr Leben mit verlässlich mit Lottogewinn finanzieren können. Weil du kannst Lottogewinn ist echtes Glücksspiel. Du kannst nicht dafür sorgen, dass du im Lotto gewinnst, durch es besser zu können als die anderen.
Ja.
Das ist Zufall. Es gibt aber durchaus Leute, die zuverlässig über Können ihr Lebensunterhalt mit Poker bestreiten können. Weil es eben kein Glücksspiel ist, sondern von Können abhängt. Und trotzdem musst du die Einnahmen nicht versteuern. Das ist also eigentlich ziemlich attraktiv, wenn man es kann. Aber es reißt halt auch große Löcher auf, wenn man es nicht kann.
Ja, genau. Und wenn du denkst, dass du es kannst und das dann nicht kannst, dann hast du halt echt ein Problem.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann keine Impulskontrolle hast und dein Haus verwettest, dann.
Ja.
Das ist blöd.
Ja, nee.
Ja, nee, aber dazu muss man, glaube ich, wirklich zum einen ein verdammt gutes Pokerface haben und zum anderen auch dieses Spiel mathematisch und taktisch komplett durchdrungen haben. Und dazu hatte ich nie die Muße.
Ja.
Das letzte Brettspiel, was ich mich erinnern kann, was wir mal gekauft hatten damals, ich erinnere mich an den Namen nicht hundertprozentig, ich will Tobago sagen, vielleicht stimmt das aber auch nicht, mit so lustigen Osterinsel-komischen Figuren, die man immer so drehen musste und dann gucken die immer irgendwo lang und ich weiß nicht mehr genau, das war ganz witzig.
Okay.
Da hast du so sechseckige Plättchen gehabt und die konntest du immer anders zusammenlegen und dadurch ergab sich jedes Mal eine andere Insel. Mhm. Also die Welt war nie dieselbe. Du hast diese Kärtchen ausgelegt irgendwie und dann hast du eine völlig andere Inselstruktur und damit musstest du dann klarkommen.
Das war schon bei den Siedlern auch so.
Ja. Ich finde es auch bei Carcassonne immer witzig, was für Landschaften entstehen irgendwie. Sieht auch jedes Mal anders aus.
Ja. Wie ist das mit so Spielen wie Tabu und sowas? Magst du das?
Ja, sehr viel mehr als so reine Brettspiele, wo ich würfel und irgendwas legen muss. Also diese Actionspiele, Nobody's Perfect zum Beispiel auch, wo man irgendwie zeichnen muss, wo man, Tabu, wo so ein bisschen Action ist. Kennst du dieses Tabu, wo man diese komische Figur hat und muss mit diesem Knet-Ernie, das ist so eine Plüschfigur. Du hast eine Plüschfigur mit wahnsinnig langen Armen und Beinen und den setzt du dir dann auf den Tisch vor dich hin, auf ein Buch oder so drauf oder auf irgendwas, auf dein Knie oder keine Ahnung. Also du setzt den so vor dich hin und dann musst du mit dieser Figur Pantomime spielen.
Ach Gott.
Also du nimmst den Heini und animierst ihn quasi und musst irgendwas machen, ohne dass du was sagen darfst. Und dann
wir haben das früher im Trainingslager immer mit anderen Personen gemacht. Also weißt du, du musst was erklären und musst aber meine Arme und Beine dazu nehmen und ich weiß nicht, was du erklärst.
Ja, genau. Das ist da quasi mit einer Plüschfigur.
Halt das mal fest, mach mal den Arm jetzt steif, mach mal das.
Solche Spiele finde ich super lustig und die werden natürlich mit steigendem Alkoholkonsum immer witziger.
Ja.
Die Ergebnisse werden immer schlechter, aber die Spiele werden immer witziger. Das muss man schon sagen. Also sowas finde ich, geht dann nicht mehr Richtung Brettspiel, sondern eher Richtung Gesellschaftsspiel, wie man ja auch so schön sagt. Sowas finde ich witzig, ja. Aber muss ich auch nicht jedes Wochenende haben.
Geht ja so normal. Irgendwie in so einem Trainingslager oder wenn man mit Freunden irgendwo unterwegs ist oder so, da geht das ganz gut.
Ja, oder an Silvester beim Warten auf 0 Uhr oder so.
Ja, genau. Hast du mal Schach gespielt?
Nie wirklich ernsthaft. Ich habe wohl im Gegensatz zu Skat und Doppelkopf und so einem Kram kann ich Schach so einigermaßen.
Mhm.
Aber nee, also so richtig, dass ich jetzt irgendwie wüsste, hier, das ist die sowieso Eröffnung und das, nee, aber ich habe ein paar Mal gegen meinen Opa gespielt, immer verloren. Also, ja.
Okay. Ja, wir haben das früher mit unserem Vater viel gespielt und da hat er dann auch irgendwie so Bücher mal gehabt, so die Eröffnungen und so und dann steigst du da halt so ein bisschen mehr rein und lernst so Eröffnungen im Schach und so. Und das ist halt echt schon ganz schön spannend, was es da halt für Themen gibt und wie das weitergeht und so. Also das finde ich schon ziemlich cool.
Ja. Hast du ein Schachprogramm auf deinem Handy?
Ich hatte es mal, aber ich habe es dann gelöscht.
Ja, ich habe auch keins drauf. Das sagt eigentlich alles.
Weil ich halt dann doch zu schlecht bin und dann noch nicht so die Muße habe, dann genau zu überlegen und vorauszudenken und irgendwie fehlt mir dann auch so eine Taktikanleitung, was ich wie wo denken muss, damit ich rauskriegen kann, wie jetzt die nächsten Züge ganz klug sind. Also, so, ja.
Ja.
Also, irgendwie, wenn ich dann spiele, dann bin ich vielleicht in der Lage, einen Fehler von jemand anders zu erkennen und den irgendwie auszunutzen, aber ja, das ist halt auch alles jenseits von vernünftig Schachspielen.
Es ist Stümpertum, ja, genau.
Ja. Wir haben neulich bei meinem Bruder, da warst du da nicht auch dabei, wo wir dieses Wikinger-Schach gespielt haben mit diesen Holzklötzen werfen?
Ja, da war ich dabei.
Das war so lustig.
Das war ja mehr ein Action- und Draußenspiel.
Ja, genau.
Ja.
Sowas finde ich auch ganz cool.
Ja.
Insbesondere, wenn man es dann irgendwie so zu zweit spielt und dann sich vermeintliche Taktiken überlegt, aber dadurch, dass man einen Holzklotz über 4-5 Meter werfen muss, ist halt so taktikmäßig.
Ja, das kann man entweder oder man kann es nicht, ne?
Ja, genau.
Ja. Nee, also, okay. Ja, das würde ich jetzt nicht in dieselbe Rubrik tun. Das ist halt wirklich dann schon im weitesten Sinne noch Gesellschaftsspiel, aber dann ist auch Fußball ein Gesellschaftsspiel.
Ja.
Also.
Ja, klar.
Nee, also ja, gut, bleiben wir dabei. Kartenspiele gibt es das eine oder andere, Brettspiele hin und wieder mal, aber als Fan würde ich mich nicht bezeichnen.
Ja. Wir mögen es, aber wir spielen es eigentlich nicht.
Lost Cities, was die Coding Monkeys auch aufs iPhone gebracht haben, das ist ja im Grunde ein Kartenspiel, wenn man so will.
Ja.
Und das finde ich wirklich großartig. Das habe ich stundenlang gespielt am Handy. Das habe ich noch nie in der realen Welt gespielt, obwohl man das ja durchaus tun könnte. Man bräuchte nur solche Karten. Aber dass da auch gegeneinander, also da habe ich gegen dich, glaube ich, auch viel gespielt, gegen Manu, unseren Hörer, und gegen meinen Kollegen Olli, habe ich wirklich viele Spiele gemacht und das macht mir nach wie vor Freude. Das mache ich nach wie vor manchmal auf und ich habe da auch immer noch ein Achievement im Game Center offen, was ich ums Verrecken nicht hinkriege.
Ah, okay.
Nämlich Laura de irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, diese Computerfigur, unter 20% zu drücken, das habe ich immer noch nicht hinbekommen.
Okay.
Hast du da alle geschafft?
Ach, bei weitem nicht. So lange habe ich dann doch nicht gespielt.
Okay. Ich werde dich heute Nachmittag herausfordern. Installier das mal.
Nein, glaube ich nicht.
Okay. Gut. Lassen wir es dabei mit der Antwort auf C8 Abusus Frage und die nächste Woche gibt es dann mal wieder Hörerfragen von anderen Leuten. Wenn ihr Hörerfragen einschicken wollt, dann schickt ihr die an fragen@sneakpod.de. Und ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben auf www.sneakpod.de. Auf iTunes dürft ihr keine 5 Sterne vergeben, weil sich sonst der Stefan wie in der letzten Woche wieder aufregt, wenn ich sage, dass ihr da 5 Sterne vergeben sollt. Also macht es bitte nicht. Seine Hand ist gerade gegen seine Stirn geknallt und er ist in sich zusammengesunken. Das hättet ihr sehen sollen. Ich habe vergessen, das Foto mit der Sonnenbrille letzte Woche, was wir noch faken wollten und das dann ja auch noch gefaked haben, dann haben wir vergessen, wegen der Artikelschweinerei es zu veröffentlichen.
Du kannst ja diese Woche machen.
Ich werde es in die Folge letzte Woche noch reinkleben und bis das hier veröffentlicht ist, seht ihr das dann da. Dann könnt ihr es dort nochmal angucken. Stefan mit der Disco Fox Sonnenbrille.
Ja, nächsten Samstag ist es soweit.
Nächsten Samstag geht's los. Bei uns fängt jetzt die Curling-Saison wieder an. Das erste Training ist gerade jetzt am Laufen, während wir hier sprechen. Ich bin also voll dabei, kann man sagen.
Ja, ich sehe schon.
Nein, ich muss jetzt meine Wohnung auf Vordermann bringen, weil in wenigen Stunden fährt mein Zug nach Berlin.
Na dann.
In 3 oder so. Es geht gleich los quasi. Ich habe noch nicht, weder abgewaschen noch habe ich gepackt. Ich bin jetzt gleich.
3?
Es ist jetzt 3.
Ja.
In 3 Stunden fährt mein Zug.
Ich wollte gerade sagen, so um 3 den kriegst du nicht mehr, der ist weg.
Nein, in 3 Stunden. Und insofern werde ich jetzt gleich, wenn wir hier die Sendung eingetütet haben, werde ich sofort im Stress sein. Ich bin noch erstaunlich ruhig dafür, dass ich gleich im Stress sein muss.
Na dann, los.
Und tschüss.
Tschüss. Was? Pause? Stößt er noch an sein Mikro? Weg ist er. Ich sehe ihn aber in der Reflexion von seinem Schnapsschrank durchs Zimmer laufen.
Du musst das nicht erzählen, ich schneide das eher alles raus.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist viel zu unterhaltsam, was du hier machst. Du kannst vielleicht deine Tonspur rausschneiden. Die ist nämlich nicht so, die ist ein bisschen rotzig.
Mach ich einen Outtake draus. Oh, jetzt habe ich nochmal ins Mikro gerammt. Jetzt stehe ich auf dem Kabel.
Okay. Ah, ich komme wieder rein. Pause? Was für eine Pause denn? Da war doch gar keine Pause.